Pfingsten, als ich gemerkt habe, dass ich zu Pfingsten predigen darf, habe ich mich total gefreut. Aber auf die gleichzeitig habe ich gedacht, ich bin ein bisschen frustriert oder hilflos, weil da gibt es so vieles, das ich so gerne sagen würde. Es gibt so vieles zu sagen. Aha, genau. Das ist richtig. Und dann habe ich versucht, es in diesen einen Satz zusammenzuführen. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, die Verheißung des Vaters, die Krone unserer Erlösung und die Hoffnung der Welt. Nächsten Mittwoch habe ich Bibelstunde. Da würde ich gerne einfach weitermachen. Und ich habe auch gedacht, wenn es jemand gibt, der sagt, Glenn, sag mal bitte irgendwas dazu. Was weiß ich? Viele reden davon, von der Taufe im Heiligen Geist, wenn du sagst, was ist das? Wie verstehst du das? Oder auch Zungenreden. Wir wollen ja eine bibeltreue Gemeinde sein. Wie verstehst du das? Dann dürft ihr mir gerne das sagen und dann passe ich mich an für nächsten Mittwoch. Okay? Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Ich habe versucht, etwas zusammenzufassen, es gibt ja so vieles zu sagen, aber einfach einen Umriss zu machen von das, worüber es geht. Tausende von Jahren war Israel mit Gott unterwegs, aber das Reich Gottes verbreitete sich nicht. Denn als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Aber das Reich Gottes verbreitete sich nicht. Jesus sagte, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfängt. Zu Pfingsten kam diese Kraft wie ein gewaltiger Wind. Die lang ersehnte Verheißung des Vaters hat sich erfüllt. Und das Reich Gottes verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ich habe im Internet geguckt, die sagen, jetzt sind da über 2,6 Billionen Christen weltweit. Das Reich Gottes verbreitete sich. Wir lesen in Kadelburgen in die Arche zur Zeit Hesekiel und das Buch spricht mich ganz, ganz, ganz doll an. Aber auch diesen einen Satz, was ich hier geschrieben habe, für tausende von Jahren begleitete Gott auch mit Wunder und Zeichen Israel. Aber die haben es nicht gepackt. Es ist nicht wie ein Lauffeuer gegangen. Es ist nicht, hat sich nicht verbreitet, ist nicht einfach weitergegangen. Ich glaube wirklich, dass Pfingsten die Krone unserer Erlösung ist. Und was wir zu Pfingsten bekommen haben, die Verheißung, ich bin dankbar für die Verse, die ihr vorgelesen habt, so viele Verse im Alten Testament, die Verheißung des Vaters, die Sehnsucht des Vaters, der Vater will etwas bringen, will etwas tun. Und wenn diese Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich so wichtig ist, dann ist es etwas, wie die Bibel sagt, wonach wir jagen müssen, etwas, wonach wir dürsten müssen, etwas, das uns auf die Seele legt. Wir brauchen das als Gemeinde, wir brauchen das als einzelnen Christen. Ich will gerne beten für die Predigt. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ist okay. Vater, wir sagen das heute Morgen, dass wir dich lieben und wir öffnen unsere Herzen, von dir zu hören. Wir preisen dich, Herr, dass aus die gleichen Leute, wenn wir an die Apostel denken, die ängstlich waren, die sich versteckt haben, wurden auf einmal Verkündiger des Evangeliums, mächtige Zeugen des Evangeliums und Menschen, die ein Feuer in Brand gesetzt haben. Und dein Geist ist geweht und deine Gemeinde ist gewachsen. Bis zum heutigen Tag. Und wir preisen dich dafür. Segne uns, öffne uns die Herzen, helf uns zu hören, was du so gerne zu uns sagen willst heute Morgen. Amen. Alright. Aber ich muss mich, es funktioniert, an eine Stelle fokussieren. Und ich freue mich über diese Stelle. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Darauf werden wir uns heute Morgen fokussieren. Am letzten Tag, dem hohen Punkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren, da steht auch oftmals dessen Herzen, werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wie in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Aber der Geist Gottes war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hier sehen wir auch, oder für mich spricht das an, erstmal am letzten Tag des Festes, ganz viele Leute, großen Passafest, Pfingstfest, Entschuldigung. Und da steht Jesus auf und ruft die Menge zu. Er kann nicht anders, als die Menge zurufen. Und ich glaube, dass dieses Drängen Jesus, die Menge zurufen, ist das, was in Hebräer 12, Vers 2 beschrieben wird, wo der Schreiber sagt, Jesus, wegen die Freude, die noch vor ihm lag, hat das Kreuz nicht entwichen, aus dem Weg gegangen, sondern ist zum Kreuz gegangen, weil er hat gesehen, was noch kommen würde. Jesus will immer unsere menschliche Bedürftigkeit, unseren menschlichen Hunger und Durst, er will es stillen. Und Jesus steht auf an diesem großen Fest. Ich weiß nicht, ob er da auf ein Podest oder irgendwas, eine Mauer gesprungen hat, und er rief die Menge zu. Er sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir und dann trink. Wer glaubt, aus ihrem Inneren wird Ströme von lebendiges Wasser fließen. Jesus freut sich, weil die Verheißung des Vaters wird bald losgehen. Ich will erstmal, wir werden durchgehen, aber ich will erstmal diesen Teil von diesem Vers besprechen mit euch. Weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war, ist der Geist Gottes noch nicht gekommen. Aber erstmal habe ich gedacht, die mich kennen, wissen, ich mache gerne Beispiele, damit wir die erinnern. Erstmal habe ich gedacht, wir trinken ein bisschen Traubensaft miteinander. Hat jemand Durst? Will mit mir ein schönes Glas Traubensaft trinken? Na, ist jemand mutig? Ein bisschen Traubensaft mit mir? Ha? Möchtest du? Okay. Aber eine Sache habe ich vergessen. Diese Gläser repräsentieren uns. Ja? Und ich habe etwas mitgebracht, das nicht ganz so schön ist, weil jeder von uns hat Sachen in seinem Leben, die nicht so schön sind. Und zwar haben wir einen kleinen Hund zu Hause und der hat was mitgebracht. Das machen wir rein und ein paar Zigarettenstummeln machen wir hier in diesen Glas rein. Und dann gieße ich für Edith einen schönen Traubensaft ein. Und du trinkst ihn? Soll ich ihn da reingießen? Lieber nicht, ne?
Lieber nicht.
Manchmal mache ich das mit Wein, aber dann schmeiße ich den Wein weg, weil ich ihn nicht trinke. So, ich habe gedacht, ich mache das mit Traubensaft heute. Wir würden nie einen guten Wein oder einen schönen Traubensaft in so ein unreinen Gefäß eingießen. Richtig? Hartmut macht sich schon Sorgen, weil das ist so. Und Angelika, was sind ihre Gläser? Das würden wir nicht machen, weil das eklig ist. Ne? Wir würden das nicht machen. Und deswegen, ihr Lieben, und das ist die Wahrheiten Gottes sind oftmals unglaublich einfach, aber unglaublich tief. Ne? Er sagt, wo ist es? Ah ja, da. Wie in der Schrift heißt, mit den Heiligen, mit lebendigem Wasser meinte er, den Geist, der jeder zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. So die Traubensaft ist jetzt ein Bild für den Geist. Und das Glas ist ein Bild für uns. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ist der Zustand unseres Lebens. Du sagst, Glenn, ich bin nicht so schlimm. So mit dieses Hundekot da drin und die Zigaretten habe ich noch nie angefasst. Aber wenn ich das alles rausnehme und den Glas sauber mache und nur einen kleinen Popel reinmache, dann würdet ihr das auch nicht unbedingt wollen. Man gießt nicht etwas Wertvolles, etwas Schönes in ein schmutziges Gefäß hinein. Richtig? So, was wir tun, ich mache mal diesen ganzen Dreck mal weg, dass es nicht ganz so eklig ist. Wir bitten Gott, in die Taufe dass er uns wäscht von aller Schuld. Und Jesus sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht und reinigt uns von allen Sünden. Durch den ein einziges Opfer hat er die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Ihr Lieben, wenn wir in Christus sind, dann gibt es für uns keine Verurteilung mehr. Amen. Wenn Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und ich seine Vergebung angenommen habe, dann ist es mir doch völlig egal, wie ich mich fühle und sogar, wenn ich mich mal blöd verhalte, weil wenn mein Gewissen mich anklagt, gibt es jemand, der stärker ist als mein Gewissen. Christus Jesus, der Herr. Und dann durch einen Opfer, und das ist das Bild vom Taufe, ne? Wir werden in den Tod Christi hineingetauft und wir kommen raus und wir sind rein. Durch den einen Opfer hat er die für immer vollendet, die geheiligt werden. Heiligung ist der Weg mit Gott. Preist den Herrn, dass Heiligung nicht der Weg ist zu Gott, weil sonst würde keine von uns es schaffen. Aber weil wir die Liebe Gottes empfangen haben und weil wir jetzt, zittere irgendwie heute Morgen, das ist normal bei mir, guck mal hier, ich vermute mal, Edith würde das jetzt auch trinken. Ja, traust dich? Habe ich das gut genug sauber gemacht? Ich lasse das mal einfach stehen. Christus hat mich für immer zur Vollendung geführt. Siehst du, diese Dinge gehen doch nicht. Jetzt auch. Dann gehen wir weiter. Er sagt, wenn jemand Durst hat, wenn du die Erfüllung des Heiligen Geistes haben willst, ist das Erste, dass du Durst hast. Wir können kein Glas füllen, der schon voll ist. Wenn du nicht weißt, dass du bedürftig bist, wenn du nicht weißt, dass du Hilfe brauchst, wenn du nicht hungerst und durstest nach Hilfe und Rettung in dein Leben, dann wirst du auch nicht zu Jesus kommen. Deswegen sind Ausreden so unheimlich schlimm. Und in Erziehung, Kindererziehung und auch miteinander müssen wir ganz, ganz streng gegen Ausredungen gehen. Weil wenn jemand eine Ausrede hat, dann gibt er jemand anders die Schuld und erkennt nie selber, dass ich schuldig bin und kehrt nicht um und macht Buße. So, das Erste, um die Erfüllung, die Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen, ist, dass du Durst hast. Das Zweite ist, dass wir zu ihm kommen. Wenn ich nur Durst habe und merke, mein Leben geht es nicht gut, ich schaffe es nicht, so zu leben, wie ich will, meine Ehe ist kaputt, wir streiten und tun einander ständig nur weh, ich schaffe es nicht, von einer Sucht frei zu werden. Wenn ich nur Durst habe, eine Sehnsucht nach etwas Besseres habe, aber nicht zu Jesus komme, Harry sagt immer gerne, es gibt einen Vers in den Korintherbrief, es gibt eine Traurigkeit, die zum Tod führt und eine Traurigkeit, die zur Umkehr führt. Wenn diese Traurigkeit, diesen Durst uns nicht zur Umkehr führt, dann bringt es gar nichts. So, die zweite Schritt für die Kraft und die Erfüllung des Heiligen Geistes, dass dein Leben Frieden, Freude und Kraft schenken wird, ist, komm zu Jesus. Jesus, das ist für Jesus ein unglaubliches Anliegen. Alles, was er tat, war er, weil er diese Sehnsucht der Menschen gesehen hat. Jesus ist so motiviert durch unsere Not und unsere Sehnsucht und unsere Probleme. Er sieht eine Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Und die sind dabei, ihn zu beerdigen. Und er geht da vorbei und er ist total berührt durch diese Not der Mutter, dass er hingeht und weckt diesen Sohn auf von den Toten. Komm alle her zu mir, sagt Jesus, der müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, den wird aufgetan. Wenn euren Sohn euch nach Brot fragt, würdet ihr ihn einen Stein geben. Wenn er nach einem Fisch fragt, würdet ihr ihn eine Schlange geben. Niemals. Wie viel mehr wird Gott euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr zu ihm kommt? So, ersten Schritt, erkenne, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin wie Israel, ich kann nicht ohne seine Kraft. Ich stimme ein mit Jesus und sage, ich muss warten auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann komm zu Jesus. Und dann gib's und trinkt. Ich glaube, das ist das am meisten vernachlässigt bei uns als Christen. Das Trinken. Du hast Durst, das ist gut. Du bist zu Jesus gekommen und du erinnerst dich an den Tag, als du dich bekehren durftest. Vielleicht bei deiner Taufe. In Schwerin hat eine Frau zu mir gesagt, die ein sehr bewegtes Leben hinter sich hat, es war so, als ob 20 Kilo von meinen Schultern gefallen ist. Aber verweilen wir bei Jesus, trinken wir bei Jesus. Komm zu mir und trinkt. Wo trinkst du bei Jesus? Wie trinkst du bei Jesus? Ihr Lieben, wir müssen so viel trinken, bis unser inneren Durst von Jesus gestillt wird. Wir dursten, wir kommen, aber trinken wir. Trinken wir von ihm. Ich musste so viel von ihm trinken. Mein Herz war wie ein dürres Land. Es gab so viele Dinge in meinem Leben, die mich beherrscht haben, die mich gefangen genommen haben. Und viele von euch kennen das auch. und wir müssen trinken. Aber das ist irgendwie verloren gegangen. Wir glauben, wir kommen, aber speisen wir uns. Wenn ich morgens zu Jesus gehe, dann habe ich immer so ein Buch. Ich habe meine Frau gebeten, mir so ein Ding zu kaufen, damit es alles schön zusammen ist, weil es mir wichtig ist. Und ich habe ein Buch. Und ich habe, ich glaube, ganz viele von diesen Büchern auf mein Regal. Und dann schreibe ich morgens. Ich setze mich da hin in meinen Schuppen und gucke über unsere Felder da in Kadelbogen. Und ich schreibe auf. Guten Morgen, Herr. Auf Englisch. Good morning, Lord. Manchmal schreibe ich Lord, Herr. Manchmal schreibe ich Vater. Es kommt darauf an, was ich glaube, dass ich brauche. Und der Grund, warum ich das aufschreibe, anstatt nur zu sagen, ist, ich will trinken. Und wenn ich das nur sage, dann sage ich das ganz schnell und ich bin ganz schnell damit durch. Und der Geist Gottes, der zu uns reden will, der uns befreien will von den Dingen, die uns beherrschen, der redet ganz, ganz leise und ganz still und versucht, unsere Gedanken auf andere Wege zu bringen. Und ich merke, dass wenn ich einen Satz aufschreibe, und ich versuche auch ordentlich aufzuschreiben, und meine Schrift ist auch besser geworden, damit ich nicht nur, weil ich will speisen, ich will hören. Und ich merke, dass wenn ich Sachen aufschreibe, Herr, ich mache mir total Sorgen über jenes. Und bevor ich überhaupt den Satz zu Ende geschrieben habe, merke ich, wie der Geist Gottes, der in mir wohnt, mich korrigiert und meine Gedanken auf irgendwas anders führt. Und dann schreibe ich ganz komische Sätze, weil meine Gedanken ändern sich mittendrin. Und ich merke, er führt mich und leitet mich. Nur gestern, in die letzte Zeit, habe ich mich ein bisschen unter Druck setzen lassen, weil wir haben so ein Bauprojekt in Kadelbogen und das kommt und kommt und kommt nicht voran. Und wir müssen das fertig kriegen, damit wir das Feuerholz lagern können für Winter. Und ich musste für Jan und Jamie, weil die machen so eine Wohngruppe in das Haus, so eine Erziehungsstelle auf. Ich musste einen Wanddurchbruch machen. Na, auf jeden Fall merkte ich, ich liebe gerne aus die Ruhe, weil der Geist Gottes will mir Ruhe und Frieden schenken. Ich will gerne leben. Und ich schreibe auch, Herr, helf mir nicht so gestresst zu sein. Helf mir, in Ruhe zu kommen. Und wenn du das langsam tust, und du kannst das viele Wege tun, spürte ich, wie Gott, ich sitze in meinem Modellflugzeugschuppen, ich fliege Modellflugzeuge und habe es lange nicht mehr gemacht, weil ich einfach zu busy bin, zu beschäftigt bin. Und ich merke, wie der Geist Gottes einfach einen Impuls gibt, du solltest wieder mal Modell fliegen. Und das ist für mich Speisen, wo meine Not begegnet wird durch seine Kraft. Ich habe ja mal erzählt, dass ich ganz, ganz lange Zeit in der Schule unglaubliche Schwierigkeiten hatten, zu lesen und so weiter und so fort. Dass für mich laut zu lesen, weil ich Legastheniker bin, war Panik. Ne? Da habe ich eine innere Panik bekommen. Und die Botschaft, die ich in mein Herzen getragen habe, ist, du bist doof, du bist dumm. Und viele von uns haben solche Botschaften in unser Herzen, Dinge, die uns steuern. Meine Frau hat eine ganz schwierige Kindheit und ihre Botschaft in ihrem Herz war, wenn meine eigene Mutter mich nicht liebt, dann wird niemand mich lieben. Und als wir geheiratet haben, hat sie gemerkt, dass diese Botschaft, dieser Glaubenssatz, unsere eigene Beziehung zueinander drohte zu zerstören. Und von dieses Hunger und diesen Durst will und kann Jesus uns befreien. Aber wie trinkst du? Jesus sagt, hast du Durst? Dann komm und trink. Und wer an mich glaubt, Hebräer 11 sagt, ohne Glauben können wir nicht Gott gefallen. Nicht können wir nur manchmal Gott gefallen, wir können ihn nicht gefallen. Wer glaubt, aus Respekt für sein Wort und sein Werk, sage ich, ist mir doch egal, wie ich mich fühle, wenn der Herr mich frei macht, dann bin ich wirklich frei. Wenn er sagt in sein Wort und lebt das in den Kreuz, ich mach dich frei, dann bin ich das. Ich glaube, dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass er in mir lebt und dass er mächtig etwas bewirken will. Wer an mich glaubt. Glauben ist wie eine Tür, die man aufmacht und da lädt man Gott ein und erlaubt, dass er handelt und tut. Aus seinen Inneren, aus seinen Herzen kommt Ströme von lebendiges Wasser und er wird dich verändern und er wird durch dich diese Welt und deine Umgebung verändern. Ihr Lieben, wenn du Unruhe im Herzen hast, wenn du merkst, dein Frieden und deine Freude ist nicht mehr da, dann hat es mit Unglaube zu tun. Definitiv, definitiv. Es hat immer mit Unglaube und Glaube ist auch nicht kompliziert. Glaube ist Vertrauen. Wenn ich gestresst bin über Dinge in Kadelbogen, dann hat es mit fehlendem Vertrauen zu tun. Wir hatten kein Holz mehr und wir haben palettenweise, containerweise von Paletten bekommen, damit wir über diese Bauphase trotzdem noch heizen können mit Holz. Gott hat alles im Griff. Wer glaubt, ich habe mich entschieden zu glauben. Jetzt bin ich auf die letzte Seite. Ich glaube, ich habe keine Folien mehr. Dr. Martin Luther King, 1963, hat einen berühmten Rede gehalten. Ne? I have a dream. Ich träume. Ich habe einen Traum. Guck mal, da kann man das nicht wörtlich übersetzen. Man kann nicht sagen, ich träume, sondern ich habe einen Traum. Ich träume von etwas. I have a dream. Und ich habe auch einen Traum von Gemeinde. Wenn ich Gemeinde prägen darf, und das tut man ja durch Predigen, dann will ich keine Programmgemeinde haben. Das ist nicht meine, das macht mich nicht meine Sehnsucht. Ich will nicht sagen, dass Gemeinden, die unglaublich tolle Programme aufstellen und auch dadurch Wachstum erleben, dass das falsch ist. Aber davon träume ich nicht. Wenn ich an uns schaue, mein Traum und mein Herz für uns als Gemeinde, dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind und werden und bleiben, die Durst hat. Eine Gemeinde, die weiß, ohne ihn können wir nichts. Wir brauchen ihn. Wir haben in unser Flyer für Kadelbogen geschrieben, dass wir Menschen aufnehmen wollen, die Seekers sind, ein englisches Wort für Suchende. Menschen, die durstig sind, die suchen nach Antworten für ihren Leben. Wenn ich von einer Gemeinde träume, dann träume ich von einer Gemeinde, die Suchende sind. Sie kommen zum Gottesdienst und sie suchen nach einer Begegnung mit Gott. Die kommen hungrig und durstig und die wollen, dass Gott zu ihnen spricht. In die Begegnung miteinander, wenn sie miteinander sprechen, dann wissen sie, ich rede nicht nur mit Edith, sondern auch der Geist Gottes lebt in Edith. Und ich höre und ich filtere und ich suche und hoffe, dass er zu mir redet. Ich träume von einer Gemeinde, die Durst hat, von einem Gemeinderat, das sucht und Durst hat. Ich träume von einer Gemeinde, die glaubt, eine Gemeinde, die das Wort Gottes ehrt und sagt, ist mir doch völlig egal, wie ich mich fühle und wie ich aussehe. Jesus sagt, sein Wort und sein Werk am Kreuz sagt, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes und ich nehme das im Glauben an und ich halte daran fest. Alles andere ist mir wurscht. Ich träume von einer Gemeinde, die getrieben ist. Und das merke ich schon hier in unserer Gemeinde. Getrieben von Taten der Liebe. Die Liebe ist das höchste Gut, ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich träume von einer Gemeinde, wo die Liebe Christi in ihren Herzen ausgegossen wird. Und wie Paulus sagt, diese Liebe, sie drängt ihn. Sie können nicht anders. Ich träume von einer Gemeinde, die die Hände aufeinander legt und betet in die Kraft des Heiligen Geistes für die Kraft des Heiligen Geistes, weil sie weiß, ich kann nicht, aber er, der in mir wohnt, kann mehr machen, als ich zu träumen wage. Und mit meinem Gott, wie Maria sagte damals, ist nichts unmöglich. Amen.